Das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Efi Seibert und zu Gast ist heute der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag, Frau Seibert, hier in Taschkent.
Genau, wir sind in Usbekistan auf einer Asienreise, dazu kommen wir gleich. Aber zuerst zu diesem Thema, das wahrscheinlich an diesem Wochenende sehr, sehr viele Menschen umtreibt, nämlich dass hoffentlich und wahrscheinlich, auch wenn die Verhandlungen dann gut weiter und ausgehen, der Krieg der Amerikaner, der Israelis und des Iran zu Ende sind. Was ist denn für Sie das Fazit?
Zwei Dinge sind entscheidend aus meiner Sicht. Erstens müssen wir froh sein, dass es diese Vereinbarung gibt. Es ist eine Chance, dass die Kampfhandlungen beendet werden und vielleicht ein Prozess eingeleitet wird, der zu mehr Stabilität in der Gesamtregion führen wird. Ob das so wird, das ist allerdings gegenwärtig noch offen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Iraner Gebrauch machen werden von der Möglichkeit, jetzt schnellstmöglich Öl wieder zu exportieren. Dazu haben sie ein Eigeninteresse, dass die Straße von Hormuz von Minen geräumt wird. Aber das große Risiko ist natürlich, was passiert in 60 Tagen? Weil in diesen 60 Tagen ja entschieden werden soll, ob der Iran sich an seine mündlich gegebene Verpflichtung hält, kein Atomprogramm, kein Atomwaffenprogramm zu entwickeln. Ob dazu detaillierte Vereinbarungen am Ende gelingen, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich gehöre zu denjenigen, die 7 Jahre lang mit dem Iran verhandelt haben. Bin der Meinung, dass wir mit dem Atomabkommen am 14. Juli 2015 eine nicht nur verantwortbare, sondern gute und detaillierte Regelung getroffen haben. Es ist bedauerlich, dass die damals von Präsident Trump in seiner ersten Amtsperiode gekündigt worden ist. Und es ist einer der Gründe dafür, weshalb ich öffentlich gesagt habe, dieser letzte Krieg Amerikas gegen den Iran war eigentlich unnötig, weil das Abkommen von 2015 eigentlich alles enthielt, was man jetzt wieder versucht, mühsam zusammenzubringen. Und ich vergesse nicht den Moment vor der Unterzeichnung dieses Abkommens in Wien 2015, als der amerikanische Außenminister, damals John Kerry, nochmal bat, innezuhalten, weil er sagte, wir können jetzt nicht sofort rausgehen zur Presse, wenn wir uns nicht selbstbewusst sind, was das für ein historischer Moment ist. Denn mit diesem Abkommen haben wir einen Krieg vermieden. Wir waren alle etwas erstaunt, aber im Kern hat er wohl recht gehabt, weil nach der Kündigung des Abkommens die Verhältnisse sich zwischen Israel und Iran, zwischen USA und Iran wieder zugespitzt haben. Der Iran nach der damaligen Kündigung des Vertrages seinerseits die sogenannten Proxys, die Hisbollah und die Hamas, wieder begonnen hat, stärker zu unterstützen. Das alles wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn es bei dem Vertrag 2015 geblieben wäre, aber das ist vergossene Milch. Und das ist Geschichte und deshalb schauen wir jetzt nach vorn. Ich hoffe, dass das, was jetzt elektronisch vereinbart worden ist und hoffentlich auch durch persönliche Unterschriften seitens des Iran und der USA bekundet wird, dass das der Auftakt ist zu einer Stabilisierung der Gesamtregion und hoffentlich tatsächlich das bringt, was in dem kurzen Agreement, in der kurzen Vereinbarung zum Ausdruck gebracht wird, nämlich Ruhe an allen Fronten, will sagen, nicht nur im Verhältnis USA und Iran, sondern auch im Libanon.
Aber es muss doch für Sie ein Irrwitz der Geschichte sein, dass Sie selber vor so langer Zeit etwas verhandeln und die Menschheit lernt offensichtlich nicht und landet hinterher nach einem Krieg an einem Punkt, der vielleicht noch schlechter ist als vorher, weil die Iraner jetzt auch noch die Straße von Hormuz als Druckmittel entdeckt haben. Ist das frustrierend?
Als Bundespräsident hat man ja gelernt, etwas vorsichtiger und professionell zu formulieren, aber ich gebe zu, ich habe auch schon Stunden gehabt, in denen ich gesagt habe, man wird irre an der Situation, wenn man ahnt, dass vieles von dem, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, auch vermeidbar gewesen wäre, wenn Vernunft früher gegriffen hätte.
Aber die Welt verändert sich und das ist auch mit ein Grund für diese Reise hier. Wir sind gerade in Usbekistan, vorher waren wir in Indonesien und auf den Philippinen. Diese Länder sind zwar sehr unterschiedlich, aber sie eint, dass sie sich von den Großmächten unabhängiger machen möchten. Von China, von den USA, aber auch von Russland. Und das wiederum ist auch ein Beziehungspunkt zu uns. Wir sind alles sogenannte Mittelmächte und Sie sind unterwegs, um eben ja die Beziehungen zwischen diesen Mittelmächten zu stärken. Wir haben ja alle diese Rede des kanadischen Premiers in den Ohren noch, der sagte, diese Mittelmächte müssen sich verbinden, sonst landen sie auf dem Speiseplan der Großmächte. Merken Sie denn jetzt auch bei diesen Reisen, dass sich da was tut?
Wir haben die Rede von Ministerpräsident Karnin und auch alle gut im Ohr und viele in Deutschland haben sie mit viel Zustimmung gehört. Nur so etwas vollzieht sich natürlich nicht von selbst. Die Einigkeit der Mittelmächte ist nicht einfach da, sondern das ist ja ein schwieriger Prozess. Das sind ja Staaten, die eine unterschiedliche Geschichte, eine unterschiedliche Verfassung, eine unterschiedliche Realität leben und da das zu entdecken, was man an gemeinsamen Interessen und Werten vielleicht vertreten kann, das ist ein aufwendiger Prozess. Und das sind Gründe, weshalb ich hier unterwegs bin. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass die ganze Debatte über die Stärke, über das stärkere Zusammenrücken der Mittelmächte auch deshalb entstanden sind, weil wir uns im Moment in einer gewaltigen geopolitischen Veränderung befinden. Ich habe das doppelten Epochenbruch genannt. Der eine Epochenbruch ist der von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, mit der im Grunde genommen eine über Generationen gewachsene europäische Sicherheitsstruktur zerstört hat, mit einem fast beispiellosen Bruch des internationalen Rechts, des Völkerrechts. Und das andere ist etwas, was wir stark spüren in Deutschland, dass Amerika sich ein Stück entfremdet von den alten Verbündeten und Freunden in Europa, sogar militärische Kapazitäten, die zur Verteidigung Europas zur Verfügung gestellt worden sind, etwas zurückzieht, noch nicht in wirklich dramatischer Art und Weise. Aber man merkt ja in Europa, dass sich etwas verändert. Was wir merken, merken auch die Staaten hier in der Region in Südostasien. Insofern gibt es ein ähnliches Denken und Nachdenken darüber, was man aus dieser Situation geopolitischer Veränderung eines doppelten Epochenbruchs tatsächlich an Konsequenzen zieht.
Was uns alle hier verbindet, ist, dass wir alle gerade Fußball schauen, auch in diesen Ländern, in denen wir unterwegs sind, auch in Usbekistan. Bei dieser Fußball-WM halten sich die Spieler zwar mit politischen Statements zurück, aber trotzdem spielt die Politik eine große Rolle. Also es durfte ein Schiedsrichter nicht einreisen, manche Fans konnten nicht einreisen. Fans, die als Einwanderer in den USA leben, haben Angst, eventuell vor Spielen von der Einwanderungsbehörde festgenommen zu werden. Sie als Fußballfan, was sagen Sie dazu? Was ist das für ein Gefühl?
Es gibt unschöne Begleiterscheinungen. Sie haben es genannt mit der Verweigerung von Visa und der Verweigerung der Einreise eines Schiedsrichters. Auch die hohen Eintrittspreise oder in den Stadien für Ernährung und Getränke, das ist alles unschön und für die Fußballfans, die vor Ort sind, beklagenswert. Aber ich hoffe sehr, dass wir aus all dem auch lernen, auch in Europa und in Deutschland lernen. Wenn man will, dass sich solche Erscheinungen, wie wir sie jetzt auch in den USA und anderswo erleben oder Unwillen, wie wir ihn in Katar erlebt haben, wenn man damit umgehen will in Europa, dann heißt das eben auch, dass Europa die Bereitschaft zeigen muss, solche sportlichen Großveranstaltungen auch selbst bereit sein muss, selbst zu organisieren. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt mit Blick auf die nächsten Olympischen Spiele Bewerber im Rennen haben. Natürlich hoffe ich sehr, dass wir uns mit unserer Bereitschaft, die Olympischen Spiele durchzuführen, dass wir uns durchsetzen werden.
Werden Sie denn die deutsche Fußballmannschaft vor Ort irgendwo anfeuern?
Ich habe die deutsche Fußballmannschaft verabschiedet, schriftlich und mit einem Video. Noch ist nicht entschieden, ob wir am Ende zu den Wettbewerben fahren werden. Ich glaube, wir sollten im Augenblick mal schauen, wie es läuft für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich freue mich riesig darüber, dass das erste Spiel so deutlich ausgegangen ist.
Haben Sie im Flugzeug geguckt, oder?
Wir mussten im Flugzeug schauen, weil wir schon unterwegs waren. Das war auch nicht nur angenehm, will sagen, das Internet ist nicht ganz so stabil wie am Boden und insofern haben wir manches Tor erst in der Wiederholung gesehen, aber immerhin, ich glaube, wir haben allesamt einen guten Eindruck von diesem Spiel mitbekommen, haben uns mitgefreut und schauen natürlich jetzt auf die nächsten Vorrundenspiele, die mit Blick auf die Gegner etwas schwieriger werden.
Sie als Fußballfan und auch als früher Fußballspieler, um jetzt mal den Schritt nach Hause zu machen, haben Sie eigentlich mal im Schlosspark von Bellevue Fußball gespielt? Der Rasen ist ja herrlich.
Der Rasen ist herrlich und wir haben auch jetzt das Fußballvideo zur Unterstützung der deutschen Nationalmannschaft im Park des Schloss Bellevue gedreht, aber Sie wollen wahrscheinlich darauf hinaus, dass uns dieser Rasen nicht mehr lange zur Verfügung steht und das ist leider so.
Ihr Amtssitz ist im Moment noch im Büro, glaube ich, das ist, glaube ich, noch intakt, aber sind die letzten Kisten jetzt gepackt?
Ja, das Schloss sieht von außen unversehrt aus, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen. Eigentlich sind wir schon so gut wie umgezogen, will sagen, die oberen Stockwerke im Schloss sind schon völlig freigeräumt. Wir haben jetzt zwei Räume noch einigermaßen möbliert behalten, die nutzbar sind für den Fall, dass der Bundespräsident in den nächsten Tagen noch mal vor die Kamera muss oder Gäste zu empfangen hat, die wir im Neubau noch nicht empfangen können. Aber alles andere befindet sich in Kisten oder in Umzugswagen und wird nach und nach an die, wie es so schön heißt, neue Liegenschaft, Übergangsliegenschaft oder wie wir jetzt sagen, den Sitz des Bundespräsidenten am Spreebogen bewegt.
Man nimmt also im Umzug ja alles nochmal in die Hand. Und manchmal kommen einem auch Erinnerungen an bestimmte Dinge. Haben Sie da einen Punkt, wo Sie sagen, das hatte ich fast vergessen oder das geht mir jetzt sehr nah, das nochmal zu sehen und einzupacken?
Ach, ganz viel. Was mir sehr nahe gegangen ist, wo ich auch dann wirklich gespürt habe, dass es nicht nur einfach Kisten packen und Umzug ist, war die Abnahme der großen Graupner-Bilder aus dem großen Saal des Schloss Bellevue. Weil vor diesen Graupner-Bildern hat eigentlich alles stattgefunden, was in dieser Republik wichtig war oder was besondere repräsentative Herausforderungen betraf. Ich will sagen, zwischen den Graupners haben die Staatsbankette stattgefunden. Ich kann mich erinnern, eine der ersten, an denen ich teilgenommen habe, war der Empfang von Queen Elizabeth noch in diesen Räumlichkeiten. Es haben Ernennungen von Ministern, von Kabinetten dort stattgefunden, auch Entlassungen. Ich will sagen, dieser große Saal des Schloss Bellevue war so etwas wie die gute Stube der Republik, aber eben auch der Ort, an dem Entscheidungen stattgefunden haben, die die Politik in diesem Lande verändert oder mindestens betroffen haben.
Sie haben jetzt 10 Jahre dieses Amt inne gehabt. Was würden Sie denn sagen, was ist eminent wichtig für einen Bundespräsidenten, für eine Bundespräsidentin, dass sie etwas vom operativen Geschäft versteht? Wie Sie auch? Oder dass sie von außen kommt?
Also ich kann ja nur für mich sprechen und ich bin nicht wie ein UFO in Bellevue gelandet, sondern dem geht eine lange Geschichte voraus. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass Politik in diesen letzten 10, 15 Jahren jedenfalls nicht einfacher geworden ist. Und wir haben Wahlergebnisse wie 2017 gehabt, in denen Regierungsbildungen nicht ganz einfach waren. Ich befürchte, dass ähnlich schwierige Regierungsbildungen in der Zukunft auch auf uns zukommen. Deshalb befürworte ich schon eine Auswahl, bei der jemand, Frau oder Mann, wahrscheinlich eher Frau, Berücksichtigung findet, der Kontakte und Gesprächsmöglichkeiten in die Parteien hinein hat, um solche Krisen bei der Regierungsbildung auch überwinden zu helfen.
Also eher nicht Harpe Kerkeling?
Harpe Kerkeling hat sich ja selbst dazu geäußert und ich glaube, dass ich ganz schlecht beraten wäre, wenn ich jetzt als scheidender Bundespräsident Vorschläge für meine eigene Nachfolge machen würde.
Sie selbst haben aber als Bundespräsident mal den neutralen Boden des Bundespräsidenten verlassen und offen in einer Rede die Bundesregierung kritisiert. Sie haben es vorhin schon erwähnt, als der Bundeskanzler den Angriff der Amerikaner auf den Iran nicht als völkerrechtswidrig bezeichnet hat. Wieso haben Sie sich da eigentlich plötzlich aktuell in Tagespolitik eingemischt?
Das ist ja manchmal die Schwierigkeit des Bundespräsidenten, weil wir einen Teil der Bevölkerung haben, der fordert, dass der Bundespräsident viel schärfer mit der jeweiligen Regierung ins Gericht gehen sollte. Tut er es, gibt es eine andere Hälfte der Bevölkerung, die sagt, er darf sich doch nicht in die Politik einmischen. Das ist eine Balance, bei der muss man selbst entscheiden, wie weit man geht. Nach meinem Eindruck habe ich diese Balance in den gut 9 Jahren meiner Amtszeit ganz gut hingekriegt.
Braucht man Mut, um Bundespräsident zu sein?
Man sollte Erfahrung mitbringen. Und wer in die Politik geht, nicht nur in dieses Amt, kann das nicht ohne Mut tun, aber auch nicht ohne Zuversicht. Irgendjemand hat ja mal gesagt, die liebste Stimmung der Deutschen sei die am Vorabend des Weltuntergangs. Das stimmt zwar so nicht, aber wogegen ich mich wende, und ich habe es gerade in einer Rede auf dem Katholikentag noch mal öffentlich gesagt, ist diese tägliche Befestigung der Untergangsstimmung, weil ich finde, in einer ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Situation lähmt uns das zusätzlich. Und ich erinnere gerne deshalb immer umgekehrt daran, dass wir alle nicht neu anfangen, dass wir alle zurückschauen können auf eine Zeit, in der wir Krisen, auch tiefe Krisen, hinter uns gebracht haben. Und uns nicht nur an die Krisen selbst erinnern sollten, sondern auch daran, dass und wie wir sie überwunden haben. Und ich bin der Meinung, das wird uns auch in Zukunft gelingen. Und deshalb gehe ich mit der notwendigen Zuversicht ans Werk und versuche, diese Zuversicht auch wo immer es geht zu verbreiten.
Sie hören das ARD-Interview der Woche, und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch einfach oder teilen Sie diese Folge. Diesmal zu Gast der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wünschen Sie sich denn auch mehr Mut von der Bundesregierung? Ich meine, Sie sind, um es mal salopp zu sagen, der deutsche Godfather of Reform. Sie haben die Agenda 2010 mit organisiert und ausgedacht. Wünschen Sie sich da im Moment mehr Mut?
Ich fühle mich in vielem erinnert an die Zeit der Agenda 2010, weil es auch damals so eine Zeit war, in der wir uns gegenseitig in die Ausweglosigkeit hineindiskutiert haben. Ich will sagen, es sind ja ganze Bibliotheken geschrieben worden, warum wir uns von dieser Krise, warum wir uns aus der Rolle des kranken Mann Europas nie wieder erholen. Die Wirklichkeit war eine andere, und jetzt will ich gar nicht so sehr über die Agenda 2010 reden. Ich glaube, das war damals richtig, dass man die Situation nicht nur analysiert hat, sondern die notwendigen Konsequenzen aus der Lage abgeleitet hat. Und wir eine Bundesregierung, einen Bundeskanzler hatten, der das dann auch innerhalb der Koalition durchgesetzt hat. Aber der Unterschied zu heute ist eben doch der, dass wir damals die Agenda 2010 in eine im Prinzip wachsende Weltwirtschaft hineingemacht haben, machen konnten. Die Situation heute ist eine andere. Der Druck, unter dem Reformen heute stattfinden, ist fast noch größer, weil wir eine lahmende Weltwirtschaft haben, die geprägt ist von Energiepreisen, von Inflation in vielen Ländern dieses Erdballs, von politischer Instabilität und gleichzeitiger gewaltiger technologischer Veränderungen ins Digitale oder durch KI. Das schafft nochmal besondere instabile Rahmenbedingungen, die Reformen schwieriger, aber deshalb auch umso notwendiger machen. Und deshalb setze ich sehr darauf, dass, wie angekündigt, die großen Reformvorhaben bei Rente, Pflege und Steuern vor der Sommerpause tatsächlich mindestens in den entscheidenden Eckpunkten noch verabschiedet werden. Ich habe in den letzten Wochen viel Zeit damit verbracht, mich mit den Akteuren in der Fraktion, in den Fraktionen und der Regierung zu treffen. Und ich habe den Eindruck, es fehlt nicht an Verantwortung, es fehlt nicht an Ernsthaftigkeit. Die Bereitschaft, Reformen tatsächlich auf den Weg zu bringen, ist da. Ich hoffe sehr, dass bei der spürbaren Annäherung aus sehr unterschiedlichen Positionen dann auch gemeinsame Vorschläge entstehen werden.
Aber Reformen übersetzen im Moment sehr viele Menschen mit Einsparungen, also dass sie weniger haben als vorher, was unter Umständen eben den Unmut und die schlechte Laune im Land noch verstärken könnte. Befürchten Sie das auch? Oder schätzen wir die Bürger manchmal auch falsch ein, dass sie mehr bereit sind zu tragen, als wir glauben?
Die Deutschen lieben den Ruck, die Ruckrede, aber nicht den Ruck. Ich war verantwortlich für den Ruck und habe gemerkt, wie schwierig es war, damals die Agenda 2010 in der Öffentlichkeit auch zu vertreten. Und selbstverständlich, am Tag nach der Reform wird nur noch darüber gesprochen, was sich möglicherweise zum Negativen verändert hat in der einen oder anderen Gruppe. Und das wird man natürlich auch für die Reformen, die jetzt anstehen, nicht ausschließen können. Deshalb ist entscheidend, dass es gerecht zugeht, dass diese Reformen so gebaut werden, dass jeder einen Anteil dazu beitragen kann und wird. Und ein Schritt dazu, glaube ich, war die richtige Entscheidung des Bundeskanzlers, die Sozialpartner, Gewerkschaften, Arbeitgeber zusammenzuholen. Erstens, um deutlich zu machen, dass sie gehört werden sollen. Zweitens auch zu hören, welche Überlegungen denn bei den Sozialpartnern selbst bestehen, ein Reformvorhaben auf den Weg zu bringen, was einerseits eine Antwort auf die wirtschaftliche Lage unseres Landes, die Lage, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, andererseits natürlich auch, Blick auf Rente, auf die Demografie unseres Landes sein wird. Und ein Zusammenhang ist ja unbestreitbar, dass der Sozialstaat dann finanzierbar bleibt, wenn die Wirtschaft funktioniert und wir entsprechend viele Arbeitskräfte in unserem Lande beschäftigen, die tatsächlich auch zur Finanzierung dieses Sozialstaates beitragen.
Nun geht ein weiterer Teil Ihres beruflichen Lebens langsam zu Ende. Wenn wir ganz kurz auf die Station dieser Laufbahn schauen und Sie vervollständigen die Sätze. Als ich Kanzleramtsminister unter Gerhard Schröder war, musste ich vor allem lernen?
Dass Verantwortung im Bund etwas anderes ist als die im Land. Es war ein Riesenschritt. Ich glaube, das haben alle so empfunden, die aus der Landespolitik in die Bundespolitik gegangen sind.
Und da hat mich am meisten genervt?
Genervt will ich gar nicht sagen. Ich fand das eine anspruchsvolle, aber auch erfüllende Aufgabe, zwei Koalitionsparteien mit selbstbewussten Vertretern zu den unterschiedlichsten Fragen immer wieder zusammenzubringen. Fragen der zukünftigen Energieversorgung, der Energieträger, wenn ich Atom denke, an die Einführung der erneuerbaren Energien und vieles andere mehr. Wir haben entsetzlich gestritten damals, aber vieles ist auch richtig auf den Weg gegangen.
Als Kanzlerkandidat im Wahlkampf habe ich die Erfahrung gemacht, dass?
Als Kanzlerkandidat habe ich die Erfahrung gemacht, dass Umfragewerte noch keine Grundlage für das Gewinnen von Wahlen sind.
Als Fraktionschef musste ich die SPD-Fraktion im Bundestag zusammenhalten. Meine wichtigste Erkenntnis in diesem Job war?
Dass man die tiefe Depression, mit der wir aus dem Wahlergebnis 2009 gegangen sind, auch wieder verwandeln kann in Zuversicht und Aktivität.
Ich war damals Oppositionsführer im Bundestag und konnte überprüfen, ob Opposition wirklich Mist ist, wie Franz Müntefering gesagt hat. Mein Ergebnis ist?
In dem Moment ja. Aber rückblickend jetzt mit einigem Abstand würde ich sagen, auch das gehört zu einer politischen Karriere, die am Ende rund ist, nämlich auch die Position derer zu kennen, die auf Politik nicht unmittelbar gestaltenden Einfluss haben, aber die wegen Oppositionsarbeit, wenn sie konstruktiv ist, auch gebraucht wird in der liberalen Demokratie. Das ist ja ein Verständnis, was manchmal etwas verloren geht. Und gerade in diesen Zeiten, in denen politische Kommunikation mehr und mehr von den sozialen Medien übernommen wird, wo die Farbskala sich auf Schwarz und Weiß zu beschränken droht, müssen wir, glaube ich, wieder lernen, dass der Kompromiss nicht etwas im Prinzip Schlechtes ist, sondern gebraucht wird in der Demokratie.
Als Außenminister habe ich neben vielen tollen Reisen auch an mühsamen Prozessen und Verhandlungen teilgenommen. Heute würde ich welches Thema anders anpacken, als ich es damals getan habe?
Was die Verhandlungen angeht, an denen ich beteiligt war, kann ich für die Atomverhandlungen mit dem Iran sagen, ich würde es so wieder machen, und das sage ich rückblickend auch, für die Verhandlungen, die in Minsk stattgefunden haben, die ja entgegen mancher Meinung auf den Wunsch der damaligen ukrainischen Führung zustande gekommen sind, um den Flächenbrand eines Krieges in der Ukraine zu verhindern.
Bundespräsident zu sein, hat mich wie verändert?
Ich hoffe nicht so sehr. Ich bin der geblieben, der ich war, auch vor Antritt des Amtes im Bellevue. Aber die Demokratie hat sich verändert. Wir sind nicht Amerika, aber wir sollten sehr sorgsam darauf schauen, dass wir in Deutschland weiter in der Lage sind, über Politik tatsächlich zu streiten. Das, was in den USA stattgefunden hat, ich war nun enger Beobachter in den Jahren ab 2007, 2008, beginnen mit der Tea Party-Bewegung, dass der Streit um richtig oder falsch, links, rechts oder Mitte, dann ersetzt worden ist um einen Streit, bin ich für oder gegen die politischen Institutionen, bin ich für oder gegen die sogenannte politische Elite. Und das macht Politik, das macht Demokratie kaputt. Deshalb sollten wir diesen Weg nicht gehen.
Wenn ich nicht mehr Bundespräsident bin, freue ich mich darauf endlich.
Ehrlich gesagt, ich habe lange Zeit damit gehadert, dass ein Berufsleben irgendwann zu Ende geht. Jetzt nach fast 10 Jahren im Amt des Bundespräsidenten bin ich sehr einverstanden damit, dass sich mein Terminkalender nach dem 17. März etwas verändert.
Der Bundespräsident im ARD-Interview der Woche. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Dankeschön.
Make America great again.
Boah, stopp mal eben. Da wird man ja wahnsinnig. Ich bin Caro vom News-Podcast 630 und das ist Mathis.
Hi.
Und wenn ihr bei den ganzen Nachrichten jeden Tag auch manchmal so denkt, ey, den ganzen Mist, den will ich mir eigentlich gar nicht mehr geben, dann haben wir was für euch.
Bei 630 bekommt ihr die Nachrichten mit, die für euch wirklich wichtig sind, jeden Morgen ab 6.30 Uhr.
Und ich schwöre, es ist weder langweilig noch kompliziert. Einfach eintippen 0630.
In ARD Sounds oder der Podcast-App eurer Wahl.